kennt wahrscheinlich den Hinweis, der folgende Film enthält Produktplatzierungen. Ich habe auch einen vorherigen Hinweis. Die folgende Predigt enthält keine Produktplatzierungen, aber sie fällt in die Kategorie, muss man nicht so sehen, kann man aber mal drüber nachdenken. Und ich möchte predigen zu einem Wort, das schon oft ausgelegt worden ist. Das ist klar, es muss auch oft ausgelegt werden, das liegt in der Natur der Sache. Und das findet ihr im Evangelium nach Markus, Kapitel 2, die Verse 18 bis 22. Markus Evangelium, Kapitel 2, die Verse 18 bis 22. Ich lese nach der Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung. Einmal, als die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, da kamen einige Leute zu Jesus und sagten, die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten. Warum fasten dann deine Jünger nicht? Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Können, solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Der Hintergrund wird hier geschildert, dargestellt. Man sagt, Jesus, pass mal auf, die Jünger der Pharisäer, die fasten zweimal die Woche. Auch die Johannes-Jünger fasten, warum denn deine Jünger nicht? Und man muss sich vielleicht noch klar machen, das ist ein Vorwurf nicht an die Jünger, sondern an Jesus. Weil er ist dafür verantwortlich als Rabbi. Er ist der Rabbi und die Schüler eines Rabbis tun das, was der Rabbi ihnen sagt. Wenn also, wie, das hatten wir vor zwei Wochen, wenn die Jünger nicht heilen können, dann ist der Rabbi daran schuld. Und wenn die Jünger nicht fasten, dann ist der Rabbi dafür verantwortlich. Und Jesus sagt, ich bin der Bräutigam. Denkt an eine Hochzeit. Für die Juden sofort klar, Jesaja 62, Vers 5, das ist der Messias, der kommen soll. Und ich bin der. Und schaut euch doch mal um. Blinde sehen, Lahme gehen. Und Kranke werden geheilt, Gefangene werden frei. Den Armen wird das Evangelium verkündigt. Ich bin mitten unter euch. Das Reich Gottes ist jetzt hier unter euch. Soll man da fasten? Das ist jetzt nicht die Zeit dazu. Jetzt ist die Zeit, um Gott zu loben, um ihn zu ehren, um das zu feiern, was ihr erlebt. Ich bin euch doch nah, ich bin mitten unter euch. Aber wenn ich euch genommen werde, dann kommt die Zeit der Trauer, des Schmerzes und dann werden sie fasten. Alles zu seiner Zeit. Und dann, ihr Lieben, kommt bei Markus hier ein Wort, das weit über diese Diskussion herausgeht. Ein Wort, das eine allgemeine Regel ist, die Jesus hier verkündigt, nicht nur für diese Situation, sondern ganz generell. Er sagt nämlich, dass wenn man ein Kleid flickt und der Stoff ist älter, darf man keinen neuen Flicken drauf machen. Sonst wird das Loch immer größer. Der neue Flicken würde den alten Stoff zerreißen. Man muss alten Stoff nehmen. Und wenn man neuen Wein hat, der sich noch ausbreitet und noch gärt, dann darf man den nicht in alte, brüchige Schläuche füllen, denn das Ganze würde platzen und der Wein wäre verloren. Wollte man das also zusammenfassen, sagt Jesus hier, man muss sein Verhalten den Umständen anpassen. Man muss sein Verhalten den Umständen anpassen. Und manch einem wird schon ganz kribbelig im Rahmen der Gemeinde, wenn er das hört. Sein Verhalten muss man den Umständen anpassen. Tut man das nicht, dann entsteht großer Schaden. Das ist der Hintergrund. Dann entsteht großer Schaden. Das heißt, wenn die Umstände sich verändern und sich erneuert haben, dann sollte man sich darauf einstellen und mit einem neuen Verhalten reagieren. Und daran hat die Kirche bis heute ganz, ganz arg zu knacken. Und darunter leidet sie immer und immer wieder, sich den neuen Umständen anzupassen. Nur zwei Beispiele, weil so viel Zeit haben wir nicht, aber ihr könnt es durch die ganze Kirchengeschichte gehen. Nur zwei Beispiele aus dem 18. und aus dem 21. Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert, in der die Arbeiterschicht sich von der Kirche losgelöst hat in England und die Leute nicht mehr in die Kirche kamen, da gab es einen Prediger namens John Wesley, der hat gesagt, wenn die Bergarbeiter nicht mehr hier in die Kirche kommen, dann gehen wir zu ihnen. Und dann ist er vor die Schächte gegangen, vor die Bergarbeiterminen, und er hat dort das Wort Gottes verkündigt, er hat dort gepredigt. Und was glaubt er, was der Mann Prügel gekriegt hat aus den eigenen Reihen? Weil man so etwas nicht tut. Das Wort Gottes ist so etwas Heiliges, so etwas Sakrales, das hat man in der Kirche zu verkündigen und nicht im weltlichen Raum, nicht außerhalb. Und er hat Prügel dafür gekriegt. Aber er war ein Mensch, der erkannt hat, wenn die Umstände sich ändern, dann muss sich unser Verhalten ändern. Warum? Weil sonst Menschen verloren gehen, nicht erreicht werden für Gottes Liebe. 21. Jahrhundert, da gab es einen Streetworker, einen Sozialarbeiter namens Martin Dreyer. Der hat mit den Kids aus der Szene gearbeitet. Und er wollte denen gerne etwas von der Bibel erzählen und die haben gesagt, hör mir auf mit der Bibel, das versteht kein Mensch. Das Ding ist nicht nur von gestern, das ist von vorgestern. Und er hat sich gesagt, wenn meine Teens überhaupt keine Ahnung haben von dem, was in der Bibel steht, weil sie die Sprache nicht mehr verstehen, dann brauche ich eine Bibel, die ihre Sprache spricht. Und daraus ist die Volksbibel entstanden. Nicht für uns, nicht für euch, sondern für die Menschen, die erreicht werden sollten. Aber was meint ihr wohl, was dieser Mann Prügel gekriegt hat aus den eigenen Reihen? Weil man so mit dem heiligen Wort Gottes nicht umgehen kann. Aber der hat sich gesagt, er hatte ein solches Herz, wenn die Umstände sich ändern, dann müssen auch wir etwas ändern, um die Menschen zu erreichen. Nun, jeder der Kritiker innerhalb der Kirche hatte natürlich seine frommen Argumente, theologische Argumente, warum man so etwas nicht tun darf. Dahinter steht aber oft etwas ganz anderes, nämlich die Angst vor dem Neuen und vor dem Unbekannten. Und die meisten von uns, Ausnahmen bestätigen die Regel, die meisten von uns hätten es doch gerne so, wie es schon immer war. Man sagt sogar, vielleicht kennt ihr das Sprichwort, der Mensch bleibt lieber in einer bekannten Hölle, als in einen unbekannten Himmel umzuziehen. Auch wenn die Zustände unerträglich sind, so hat man doch immerhin das, was man kennt. Und wer weiß schon, wie das Neue wird. Versteht er, uns liegt das nicht. Und da muss man auch sagen, jeder Mensch darf ja so leben, wie er leben will. Wenn jemand sagt, also ich lebe jetzt so, wie ich das vor 50 Jahren gemacht habe, wie ich das vor 70 Jahren gemacht habe, jeder hat das Recht dazu. Die Sache ist nur die, und das finde ich, müssen wir uns vom Wort Gottes her klar machen, die christliche Kirche hat nicht das Recht dazu, so zu bleiben, wie sie immer war. Wir haben nicht das Recht dazu, weil wir einen Auftrag haben. Wir sind gesendet von unserem Herrn. Wozu? Um zu suchen und selig zu machen, die verloren gegangen sind. Um Menschen mit dem lebendigen Gott in Beziehung zu bringen. Um sie einzuladen, Gott zu erfahren. Das ist nicht eine Empfehlung, das ist ein Auftrag. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und eine Kirche, eine Gemeinde, die aufgehört hat, die Verlorenen zu suchen, ist keine christliche Kirche und keine christliche Gemeinde. Wir haben nicht das Recht, uns auf dem Alten auszuruhen. Wir sind verpflichtet, zu prüfen, wie die Umstände sich geändert haben und wie wir reagieren sollten, damit Menschen heute Gott kennenlernen. Menschen, die heute ganz anders ticken als früher. Wie aber findet man dann die Verlorenen im 21. Jahrhundert? Machen wir uns vielleicht vorher noch klar, die Schläuche unserer Zeit sind heute ganz andere als zur Zeit des Neuen Testamentes. Und wir müssen sogar sagen, sie sind heute auch schon wieder ganz andere als noch vor 60 Jahren. Völlig anders. In den letzten 30 Jahren allein hat sich so viel verändert. Wir machen uns klar, was ist die Kernbotschaft des gesamten Evangeliums, die Kernbotschaft des Neuen Testamentes? Die könntet ihr sagen, findet sich in Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Die Kernbotschaft des Neuen Testamentes ist, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus und dass Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden am dritten Tag, um uns zu versöhnen, um uns zu retten. Das ist die Kernbotschaft des Neuen Testamentes. Wie wurde diese Botschaft weitergegeben? Durch Zeichen und Wunder, die geschehen sind, und durch das gesprochene Wort. Man hat das Evangelium verkündigt und man hat den Menschen gesagt, kehrt um, Metanoia, tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und ihr seht und lest das in der Apostelgeschichte, viele Menschen, die das gehört haben, sie wurden in ihrem Gewissen getroffen. In der Apostelgeschichte heißt es, die Menschen standen da und haben gesagt, liebe Apostel, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Könnt ihr euch vorstellen, dass heute euch jemand das fragt? Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Nun, für die Menschen damals war die Vorstellung von einer göttlichen Autorität eine Selbstverständlichkeit. Wie immer diese Gottheit auch ausgesehen haben mag, dass es da etwas gibt, was größer ist als ich, dass es da etwas gibt, wovor ich Ehrfurcht habe, wovor ich mich verantworten werde, das war den Menschen klar. Damals. In unserer Gesellschaft und in unserem Land hat das höchstens noch bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts funktioniert. Durch die Kirche und durch unsere Gesellschaft waren die Menschen lange Zeit geprägt von einer Ehrfurcht vor dem Göttlichen. Also unsere Eltern, unsere Großeltern. Für die war das selbstverständlich. Sie hatten Ehrfurcht vor etwas Göttlichem. Und daran konnte man bei den Menschen anknüpfen. Also du konntest sie fragen, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Und wenn die dann gesagt haben, na klar, dann konntest du sagen, ja, woher willst du da so sicher sein? Oder du konntest argumentieren, wie willst du denn vor dem Gericht Gottes bestehen? Womit denn? In der postmodernen Gesellschaft, wenn wir das heute mal so nennen wollen, vielleicht sind wir längst weiter, Aber sagen wir das mal so, in unserer Zeit kannst du mit der Frage in aller Regel, die kannst du vergessen. Weil es diese Autorität nicht gibt, diesen Gott, vor den ich mich rechtfertigen muss. Du wirst zunächst einmal den Menschen damit nicht erreichen. Ihr Lieben, es hat sich so viel, also dass wir einfach erkennen, wie radikal die Welt sich ändert und das Denken sich ändert der Menschen. Sehr stark durch, man sagt, das Web 2.0, das Internet, das interaktive Internet. Wir sind es gewohnt, dass wir die Welt auf unser Smartphone holen. Und was uns nicht gefällt, das klicken wir weg. Und dann kommt etwas anderes. Wir sind es gewohnt, dass alle Angebote auf einem Bildschirm zu lesen sind. Und danach wählen wir aus. Das ist das Denken der Menschen heute. Das ist das Verhalten. Das verändert unsere Kultur vollständig. Vollständig. Wir erleben einen Wahnsinnswandel. Allein in den letzten 20, 30 Jahren. Ich weiß, dass hier in unserer Region noch viele sehr religiös und kirchlich verankert sind. Aber wir merken das immer mehr, auch bei den jungen Leuten, wie sich das verändert. Wenn du also jemandem sagst, Jesus ist für deine Sünde gestorben, um dich mit Gott zu versöhnen, dann wird der postmoderne Mensch sagen, mein lieber Freund, was meinst du eigentlich mit Sünde? Ist überhaupt eine gute Frage, sollten wir auch eine Antwort drauf wissen. Was meinst du überhaupt, willst du mir hier am Zeug flicken oder was? Und Gott? Wer ist Gott? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Und überhaupt dieser Jesus, wer sagt, dass er dieser Weg ist, von dem er immer redet? Und diese Angst, diese Ehrfurcht vor etwas Größerem, vor Gott, vor dem ich mich verantworte, du kannst daran nicht anknüpfen. Weil der Mensch sich selbst, ich sage das jetzt mal, aber ich meine es nicht abwertend als Beschreibung, weil der Mensch sich selbst als Gott versteht. Als letztgültige Einheit. Du kannst da nicht mehr anknüpfen. Und darum erleben wir heute das, was der das nachgeforscht hat, Bartholomä heißt der Theologe, erleben wir auch in den Freikirchen eine Evangelisationskrise. Der hat also alle Freikirchen untersucht, die Leute haben da ihre Daten da angegeben und da hat man festgestellt, im Schnitt kommen in einer Freikirche im Jahr 2,2 Menschen zum Glauben an Jesus Christus im Jahr. 2,2 war der Schnitt. Da sind schon diejenigen reingerechnet, die Gemeindekinder sind. Was übrigens auch ein Wunder ist und keine Selbstverständlichkeit. Will man aber schauen, wie viele Menschen von außen in unsere Freikirchen kommen und sagen, ich vertraue mein Leben Jesus Christus an und ich beginne mit ihm und ich lasse mich auf Jesus, auf ihn taufen, dann sind das 0,6 im Jahr. 0,6. Das nennt er die Evangelisationskrise. Und wir suchen nach Antworten. Ich hoffe, ihr könnt noch. Wir suchen nach Antworten. Ich sehe heute zwei Antworten, die ganz, ganz unterschiedlich sind und die vornehmlich darauf gesprochen werden, also von Christen. Das erste ist die Antwort der Konservativen und das zweite ist die Antwort der Progressiven. Wie reagieren wir auf die Evangelisationskrise? Es gibt die Antwort der Konservativen, die sagen, wir müssen umso klarer und deutlicher das reine Wort Gottes verkündigen. Wir müssen viel mehr vom Zorn Gottes sprechen, von der Hölle. Wir müssen viel deutlicher zur Buße rufen und wir müssen jeglichem Zeitgeist widerstehen, um den Leuten Honig ums Maul zu schmieren. Das reine, wäre auch die Frage, was ist das? Das reine Wort Gottes viel mehr und deutlicher. Wir müssen den Leuten wieder mehr ins Gewissen reden. Zahlen geben ihnen recht. Warum? Da, wo das getan wird, füllen sich die Kirchen. Da ist viel los. Nun, ich vermute, das gibt aber keine Untersuchung stand. Nach meiner Einschätzung sind diese Kirchen voll mit Christen aus aller Umgegend, die eben dahin fahren, weil sie eine solche Botschaft suchen und auch brauchen, weil es ihnen Sicherheit vermittelt. Christen, die gerne ihre Welt aufteilen möchten, in Schwarz und Weiß, Gut und Böse, drinnen und draußen. Und die mit dem guten Gefühl nach Hause fahren können, ich bin drin und nicht draußen. Ich glaube richtig und nicht falsch. Das heißt, für die Evangelisation ist damit nicht so viel gewonnen. Die Menschen, um die es geht, sie zu erreichen, wenn man das auch von dem Aspekt sieht, da hat es nichts gebracht. Nun, dann gibt es die Botschaft der Progressiven, die sagen, wir müssen das Evangelium, wir müssen die Botschaft des Neuen Testamentes heute umformulieren. Wir müssen den Menschen einen Gott verkündigen, der ihnen gefällt. Einen Gott, der ihnen dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen und diese Ziele zu verwirklichen. So ein Gott, der dir dabei hilft, happy zu leben. Und wo das geschieht, fühlen sich auch einige Menschen angesprochen. Und auch da ist erstmal was los. Übrigens auch jene, die sonst nicht offen sind für das Evangelium. Nur meine Beobachtung ist, diese Menschen wenden sich dann wieder ab. Warum? Weil sie feststellen, dass in Sachen Lebenshilfe die anderen Anbieter viel kompetenter sind als die Kirche. Wenn es darum geht, zur Ruhe zu finden, Entspannung zu finden, wie viele hektische Kirchengemeinden gibt es? Findet man da zur Ruhe? Da machen die Leute, gehen lieber in einen Yogakurs, da findest du wirklich zur Entspannung. So sieht's aus. Im Falle der Lebenshilfe sind andere Anbieter viel kompetenter. Und zum guten Schluss, ich persönlich halte beide Versuche für ungenügend, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Sowohl alleine dieses, wir müssen das reine Wort Gottes verkündigen, als auch dieser Ansatz, wir müssen den Leuten einen Gott verkündigen, der ihnen gefällt. Ja, was denn dann, kann man fragen. Aus meiner Sicht ist der einzige, oder nicht der einzige, das stimmt gar nicht, aber einer der wichtigsten und dringlichsten Wege, um die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, ist die Verkündigung der Barmherzigkeit. Zunächst durch Taten und dann durch Worte. Der Weg der Barmherzigkeit. So wie Jesus das sagt. Er erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und sagt dann, geh hin und tu dasselbe. Christen, die erfüllt sind von Gottes Barmherzigkeit, geben diese an andere weiter. Ihr Lieben, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Menschen zu richten, um sie zu verurteilen. Das könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 17. Gott ist nicht gekommen, um zu richten, um zu verurteilen, sondern um zu retten, um sich über die Menschen zu erbarmen. Und so hat Jesus geweint um die Menschen. Und sein Innerstes hat sich umgedreht, das Planchner, ihm hat es den Magen umgedreht. Vor Erbarmen über die Menschen, die sonst verloren gehen. Seht, der Weg der Barmherzigkeit ist der, ist ein Zeichen, dass ich zu lange gepredigt habe, wenn ihr fahren müsst. Der Weg der Barmherzigkeit ist der, dass Menschen, Christen, mit einem Blick für die Not der Menschen durch die Welt gehen. Mit einem barmherzigen Herzen, dass sie die Not der Menschen sehen und fühlen und darum tun, was sie können. Und das, ihr Lieben, ist eine Sprache, die die Menschen verstehen. Und es ist eine Sprache, die so dringlich ist in unserer Gesellschaft. Seht, die kranken Menschen brauchen diese Barmherzigkeit. Die einsamen Menschen, es werden immer mehr. Die alten Menschen, die perspektivlosen Menschen, die geflüchteten Menschen, die bei uns sind und immer mehr Abwehr erleben statt Aufnahme, die Armen, die Ausgegrenzten, sie alle brauchen diese Barmherzigkeit. Und indem wir barmherzig sind, vermitteln wir die Barmherzigkeit unseres Vaters im Himmel. Und zwar nicht nur durch unsere Taten, sondern dann auch durch unsere Worte, mit einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus. Und das sollte, dass ihr das auch hört. Wir müssen nichts verwässern. Wir müssen uns nicht dem Zeitgeist anpassen. Wir sollten den Menschen nicht nach dem Mund reden. Wir können auch ganz klar davon sprechen, was die Bibel mit Sünde meint und dass der Mensch Vergebung braucht. Und wir sollten das Kreuz nicht aussparen, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Hört mich nicht falsch. Ich stehe hier nicht und sage, ey, das müssen wir jetzt alles vergessen. Natürlich bleibt die Botschaft immer dieselbe. Es ändert sich nichts. Nur wenn sie nicht eingebettet ist in die Sprache der Barmherzigkeit, dann gehen uns die Menschen verloren. Das meine ich damit. Die Schläuche unserer Zeit sind neu und darum muss auch der Wein des Evangeliums in einer neuen Form verkündigt werden. Das Evangelium bleibt dasselbe. Es wird nicht abgeschwächt und es wird nicht umgeschrieben. Aber wenn wir das Evangelium ernst nehmen, wenn wir es wirklich ernst nehmen, dann müssen wir alles dafür tun, damit die Menschen ihr Herz dafür öffnen. Und das geschieht heute mehr denn je durch gelebte Barmherzigkeit, durch eine Verkündigung in Taten und dann auch Worten. Das wäre meine Anregung, wie man die Menschen heute erreichen kann. Und darüber, wie gesagt, lässt es sich, ich denke, es ist einiges an Anregung zu diskutieren, vielleicht auch kontrovers, oder gut, wenn es kontrovers ist. Hauptsache, wir überlegen uns, ja, wie erreichen wir denn die Menschen? Wie gesagt, aussuchen können wir uns das nicht. Das ist unsere Sendung, sie zu erreichen. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Amen.